Ja, meine Lieben, wir wollen uns ein bisschen noch Gedanken machen über die Mutter Gottes. Und wenn was nicht passt, könnt ihr mich ergänzen, Manfred. Ja, wenn wir uns da befassen mit dem göttlichen Willen und wenn wir da anfangen, dann haben wir alle am Anfang dieses kleine Problem, dass wir schauen und sehen, dass irgendwie so große Fülle, ja, da gibt es so viel. Und dann wird man konfrontiert mit verschiedenen Schriften und Büchern und Websites, ganz normaler Prozess, aber erst einmal ist man unsicher, wo soll ich denn da anfangen und wo steige ich ein. Deswegen sind wir auch unterwegs, um dann diese Tipps zu geben. Und trotzdem ist das nicht irgendwie ein Aufbau, was Jesus hier uns da gibt, so ganz stringent nach gewissen Kriterien, sondern es hängt alles zusammen. Ja? Und Manfred sagt es ja auch immer dann, wenn ich jetzt was herausnehme und sage, ich nehme 20 Botschaften, das sind die wichtigsten, da kann er fast nur falsch liegen, weil man nicht weiß, was man rausnehmen soll. Ja? Es hängt alles zusammen. Man merkt es, wenn man selber dann sich befasst und drin liest, merkt man, es eigentlich gehört alles zusammen. Ja? Und es ist halt so, Gott führt uns und Gott leitet uns, da dürfen wir auch vertrauen. Und es kann passieren, dass du plötzlich eine Botschaft aufschlägst, eine Passage aus dem Buch, und die trifft dich dann und gibt dir viel Licht wieder. Da bin ich auch überrascht, jedes Mal neu, wenn ich irgendwas aufschlage, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht ist es nicht so wichtig. Da auf einmal kommt wieder was Neues, zum Beispiel, was Jesus im Band 4 von Buch des Himmels, rede ich, ja, im Band 4 über die Hoffnung sagt. Das möchte ich fast noch bringen, aber das habe ich jetzt nicht gleich da. Da sagt er zum Beispiel sinngemäß, die Hoffnung ist die Schwester der Liebe. Und erst wenn du Hoffnung hast, kannst du auch lieben. Ganz interessant. Das führt er da ein bisschen auf. Deswegen soll die Seele immer schauen, dass sie Hoffnung hat. Ja? Wir können ja Hoffnung auch durchaus mit Vertrauen ein bisschen gleichsetzen. Das ist ja gerade das, was in diesen Zeiten vonnöten ist, dass wir großes Vertrauen haben in die Führung Gottes, in seine Vorsehung. Die Attacken des Teufels gehen immer auf das Vertrauen im Übrigen. Er ging ja schon in den Garten Eden und hat Misstrauen gesät und hat den beiden gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Ja, da kommt ja schon in der Frage ein Zweifel, den er dann mit ihnen ins Herz legt. Also da fängt er schon an, Gott kann man nicht so vertrauen. Das Beste behält er euch nämlich vor. So ist die Schlange gekommen. Und dadurch ist es auch attraktiv geworden, was sie da angeboten hat. Ja, also das müssen wir immer grundsätzlich wissen, dass das ein enorm wichtiger Aspekt ist, dass wir uns nicht vom Misstrauen leiten lassen. Durch verschiedene Ereignisse, Begebenheiten in unserem Leben werden wir nämlich immer auch mit dem Misstrauen konfrontiert. Wem kann man noch vertrauen? Ja, ich kenne das aus der Seelsorge, ich könnte ja viele Fallbeispiele nennen, aber auch wenn jemand als Kind missbraucht worden ist, ob seelisch oder körperlich, hat immer ein Vertrauensproblem, diese Person. Es ging schon in der Kindheit los, weil man hat sich vielleicht dem Onkel ganz unbefangen genähert und der Onkel, ja, sagen wir mal so, hat es wegen Böse ausgenutzt. Und da geht ganz viel rein und das betrifft unser Leben ständig. Und wir werden ja auch immer nicht ohne Enttäuschungen auskommen. Das ist auch wichtig, dass wir das sehen. Es gibt viele Enttäuschungen in unserem Leben. Es gibt im Laufe unseres Lebens Menschen, wo wir starkes Vertrauen in sie setzen, Hoffnung sozusagen auch. Und dann brechen die wieder weg. Manchmal ist es auch so, dass ein Mensch stirbt, ja, oder umzieht. Ja, kennt er ja alle so Geschichten, auch aus der Schule, vielleicht die beste Schulfreundin, die wohnt jetzt vielleicht irgendwo in Kanada und die man hatte. Also Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch reflektieren, was da geschieht, und uns dann immer auch bewusst machen, dass das genau mit Jesus geschehen ist. Ja, genau das hat Jesus erleben müssen. Auf denen er seine Hoffnung gesetzt hat, die sind ihm untreu geworden. Ja. Wir wissen das ja, im Garten Gethsemane sind sie alle abgeflitzt. Und die drei Überapostel, in Anführungsstrichen, die sind gleich mal eingeschlafen. Wir müssen uns immer wieder hineinversetzen, auch wie es da Jesus ging, und sehen insgesamt, dass wir ja am Leben Jesu Anteil erhalten. Immer unterschiedlich, ja. Welche Portionen wir sozusagen aus dem Leben Jesu zugeteilt bekommen oder aus seinem Leiden, das ist etwas Schwieriges, ja. Meistens denkt man immer selber, man hat die meisten Portionen bekommen, ne? Aber dem ist oft gar nicht so. Ja. Man hat gewisse Portionen vom Leiden Jesu bekommen, bekommt sie immer wieder neu. Manche bekommen es fein dosiert, jeden Tag ein bisschen, und andere kriegen immer mal eine Riesenportion, an der sie dann wieder mal einige Zeit kauen dürfen. Aber es ist wichtig zu bedenken, dass das nichts Außergewöhnliches ist. Wir müssen immer das Leiden Jesu letztlich reflektieren, aber nicht äußerlich reflektieren oder äußerlich anschauen. Ich sage immer so, das ist kein Kinofilm, ja, das Leiden Jesu. Den kann man von außen betrachten. Und Manfred hat es gestern auch gesagt, dass Jesus ja die Dornen in sich hatte, ja, dass er wirklich von innen her gelitten hat. Das innere Leiden war noch viel schlimmer und viel schwerer. Und es hilft uns durchaus, wenn wir immer wieder versuchen, das Leid, was man gerade selber hat, auch zu schauen, wo hat Jesus dieses Leid getragen? Wo hat er gelitten? Und da steht man manchmal in Situationen, wo man das spürt. Ja, Jesus ist es auch so gegangen. Und im göttlichen Willen kann das durchaus so sein und passieren. Ja, natürlich, ja, jeder lebt woanders, aber manche Leute sind vielleicht ganz allein. Der Christian hat ja auch gestern Abend nochmal gesprochen, hat er ganz allein hier in Berlin begonnen. War wahrscheinlich die einzige Seele in Berlin vor 10 Jahren oder war?
Vor 5 Jahren,
ja. Ist durchaus wahrscheinlich reell, dass du die einzige warst. Vielleicht gibt's noch irgendeine Frau Anni Meier im Altenheim St. Hedwig in Schönefeld oder so. Ja, das wissen Schwester Barbara. Das wissen wir nicht, ja. Aber wenn das so ist, auch ist es auch ein Leiden, ja, weil man dann auch feststellen kann, dass man, wenn man im göttlichen Willen aktiv ist oder unterwegs ist, dass das passiert, dass man auch irgendwie dann wieder allein ist, ja. Es gibt auch immer wieder Aufbrüche. Das ist auch ganz normal. Ich rede da immer ganz brutal. Ich bin ja Franke. Ja, und habe beim Einkehrtag letzte Woche, habe ich den Sonntag gehalten, da waren beim ersten Mal 130 Leute dabei. Und beim zweiten Mal waren es 60 bis 70. Und jetzt der dritte Einkehrtag innerhalb einem Jahr, da waren es knapp über 50. Ja, das ist ganz normal, dass die Zahlen sich reduzieren. Das ist ganz normal. Das kennen wir alle, glaube ich, weil das immer so ist. Ihr müsst wissen, auch hier geht der Widersacher wieder her. Er kommt jetzt nicht mit Hörnern auf euch zu, ja. Und er benutzt die Umstände, er benutzt auch manchmal Personen, ja, ohne dass die Personen es wissen. Ihr wisst ja, wie Jesus zu Petrus mal gesagt hat, weiche von mir, Satan, geh hinter mir her, als er gesagt hat, der Petrus, das soll nicht geschehen, Jesus. Ja? Da hat Jesus sofort erkannt, was da los ist. Der Widersacher hat den Petrus benutzt, um ihn anzugreifen. Ja, unseren besten Freund kann er benutzen, um uns anzugreifen. Also es müsste einfach ein bisschen immer mitwissen und dann sehen, dass er hier diese Angriffe durchaus starten wird. Ich sage das ganz klar, ich mache das eigentlich nicht gern, das Thema, aber es muss gesagt werden, weil er ist wirklich drauf und dran, dass er uns wieder rausbringt, wenn wir reingehen sozusagen. Er hat höchstes Interesse daran, dass diese Botschaften, diese Lehren vom Reich des göttlichen Willens nicht verbreitet werden. Das muss man einfach sagen, weil das total schrecklich für ihn ist. Ja? Weil er schon weiß, er ahnt es, er weiß nicht mehr das Konkrete, er ahnt aber schon, dass dadurch sein Fall definitiv besiegelt ist sozusagen. Seine Niederlage ist dadurch eingeleitet. Deswegen wird er immer alle, die hier sich bemühen, angreifen. Und wie die Angriffe ausschauen können, ja, das ist unterschiedlich. Ihr müsst bloß immer schauen, wo eure Schwäche ist. Wo ist meine persönliche Schwäche? Wo habe ich so, ja, meine Schwäche? Also ich weiß von einer Frau, die schaut gern Krimis, ja. Die hat dann die Krimischwäche, ja, und da wird die immer wieder sozusagen gedrängt, Krimis anzuschauen, ja. Und andere hat andere solche Leidenschaften. Und da geht auch über die Leidenschaften, ja. Es ist ja nichts Schlimmes, wenn man mal einen Krimi schaut. Aber wenn man jeden Tag 3 Krimis schaut, ist zu viel. Ich sage einmal so, die Sünde ist die Übertreibung des Guten letztlich. Es ist ja nichts verkehrt. Ja, wenn wir essen, das ist gut. Wenn wir aber jetzt sagen, wir machen 2 Stunden Frühstück, 1/4 Stunde Vortrag, würden die Relationen vielleicht nicht ganz passen. Machen könnte man es. Ja, könnte es doch so schön, wir essen mal länger und machen wir Brunch. Und die Messe machen wir ganz kurz, machen wir stille Messe heute. Und, ja. Also die Relationen sind es. Und immer, dass ihr wisst, Sünde ist die Übertreibung des Guten. Ja, und da wird er immer wieder versuchen, er weiß um unsere Schwächen, er hat auch meine Schwächen ganz gut im Blick. Ich habe ja mehr wie ihr. Und die Schwester Monika, die schmunzelt schon, weil ich habe ihr da mal telefoniert. Ich habe diese Schwäche einfach, und das kann auch manchen von euch passieren, die Schriften, wenn man das liest, das ist manchmal, ja, ich muss immer aufpassen, nicht immer sehr toll übersetzt, das sage ich einfach mal. Ne? Das sind wirkliche Übersetzungsfehler drin, das habe ich jetzt festgemacht, nachdem ich selber was übersetzt habe aus dem Original. Und ich habe nur gestaunt, dass ich ein völlig anderes Gebet rausgebracht habe, als das, was veröffentlicht ist. Und dann gibt es manchmal, dass der Satz beginnt und dann kein Ende mehr findet. Also dann hatte ich einen Satz mit 9 Kommas, das erzählt es immer wieder. 9 Kommas, ich habe sie alle gezählt und dann habe ich das Buch zugeklappt und habe gesagt, Jesus, ich habe keine Lust mehr. Ich lese wieder meine normalen Sachen, also so die Versuchung, Nachfolge Christi oder verschiedene gute Autoren sind ja auch sehr gut. Aber so hatte ich einen Angriff bekommen. Ja. Obwohl ich das wissen sollte, habe ich mich trotzdem foppen lassen. Und dann durch die Schwester Monika hat sie gesagt, ja, Pater Klaus, du bist halt da. Du bist da sehr sensibel auf der Sprache, ja. Ich bringe das bloß als Beispiel. Ich weiß aber, dass manche genau dasselbe Problem haben werden. Das ist, ja, wie viel von euch weiß ich nicht. Aber manchmal fängt man an zu lesen. Hey. Ja. Also deswegen ist es auch hier wichtig zu sagen, Jesus, ich will keine Neugier hier zeigen. Ich will nicht neugierig sein, sondern ich will wirklich für die Tiefe meiner Seele etwas. Dann ist es die richtige Herangehensweise und dann am besten sich Zeit lassen, nichts übereilen. Manchmal ist wirklich eine halbe Seite ist genug und dann nachdenken und sagen, aha, ja, allein schon, wenn Luisa sagt, süßeste Mama, da kann ich mich drüber ärgern und sage, was ist das für Aussage? Ja, weil wir sind ja nicht mehr in der barocken Zeit, ja, sozusagen süßeste Mama. Aber man könnte ja auch mal positiv sagen, ja, was ist das für eine vertrauensvolle Beziehung? Ja? Oder wenn sie sagt Mama. Ja, ja, das ist, sie ist Italienerin eben auch noch dazu. Aber wie gesagt, man kann praktisch dann sich dran stoßen und ärgern. Und wenn man das immer wieder liest, ärgert man sich ständig. Und weil man sich so viel geärgert hat, sagt man, damit das Ärgern ein Ende hat, das Buch tut es im Regal auch. Und deswegen ist es manchmal gut, diese Herausforderung anzunehmen und sagen, ja, okay, ich schau mal, süßeste Mama, ja, was ist das Süßeste für mich? Ja, Schokolade, Vanilleeis. Ja, aber die Süßeste soll ja die Mutter Gottes wirklich sein. Ja? Dass wir wirklich diese Süßigkeit der Mutter Gottes auch ranlassen an uns. Ja? Und da können wir also praktisch aus ganz einfachen Sätzen was lernen. Wir können uns ärgern oder wir können lernen. Sag, was stimmt denn mit mir nicht? Ich kann ehrlich sagen, ich hatte immer Probleme, zur Mutter Gottes Mama zu sagen, oder? Ja? Es ist auch je nachdem, wie die Beziehung zu eurer Mutter ist, ob es mir eine kühl reservierte ist, sagt, ah, die Mama, wenn in 2 Jahren wiederkommt, ist auch gut. Ja, das ist einfach so, das spiegelt sich da auch wieder. Ja, und wenn ich eine Mutter habe, die sehr liebevoll war und wo die Beziehung von Herz zu Herz nur so floss, habe ich kein Problem. Aber das ist so. Ich weiß ganz genau, dass viele Leute diese Schwierigkeit haben, zur Mutter gesagt, Mama oder zu Gott Baba, obwohl das ja im Hebräischen so heißt. Abba, so hat Jesus das Gebet gelehrt. Abba ist die Koseform, ja. Es ist nichts anderes als Baba. Baba, fränkisch. Papa, preußisch. Also es ist gut, wenn wir hier das lernen und ihr das einfach versucht und da auch sozusagen, mache ich es mal so fest, dann so zwei, drei Wörtern sozusagen auch da was zu lernen. Ja? Liebe Mama, du bist meine Mama. Ja? Maria, du bist meine Mama. Bist du meine Mama? Ja? Lass das einfach ran. Das Grundproblem ist immer das Gleiche für die menschliche Seele. Sie ist auf Neugier aus. Wir wollen immer wieder Informationen und wir wollen möglichst etwas lesen und etwas erfahren, was uns sofort hilft. Ja, stellt euch mal vor, ich breite die Hände aus und bete drum, seid alle gesund im Namen des Herrn und ihr steht auf und die 80-Jährigen schmeißen einen Stock weg und die 20-Jährigen springen runter vom zweiten Stock und kommen wieder gesund auf. Ja, ich übertreib's. Ja, das ist eigentlich das, was wir ein bisschen in uns haben. Das möchten wir. Deswegen sind wir eigentlich immer auf die Suche nach begnadeten Menschen und Heiligen, weil wir dann denken, da geht gleich was ab. Ja, da ist gleich, da geht's voran. Aber Gott macht es in der Regel eben nicht so, sondern er will immer, dass wir uns auch mühen. Also ohne die Mühe geht nichts und ohne das Opfer. Deswegen, was ich anfangs gesagt habe, sagt auch manchmal, wenn ihr anfangt zu lesen, so, jetzt mache ich wieder ein kleines Opferchen. Jetzt bringe ich ein Opferchen und ich lese das jetzt. Und ich quäle mich mal drüber. Und das ist auch gut. Ja? Manchmal kann es sein, dass man sich drüber quält. Und dann muss man eben immer wieder achtsam sein auf die Aussagen, weil da oft so ganz schlicht große Verheißungen, große Gnaden drin liegen, die wir so nicht bekommen werden, wenn wir einfach drüber gehen. Ja, wie ich gestern auch in der Predigt gesagt habe. So viele hören das über Jahre, ihr seid das Licht der Welt und meinen aber, ich muss das Licht der Welt werden. Ja, versteht ihr? Ja, Jesus sagt so, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Ja, das ist ein ganz anderer Ansatz. Oder die Bergpredigt. Habe ich eine ganze katechetische Reihe über die Bergpredigt gehalten, mal bei uns im Kloster oder in der Kirche. Und ja, da muss ich aufpassen, dass ich nicht von einem Vortrag ins andere komme, aber bei der Bergpredigt ist ganz, ganz wichtig, dass das könnt ihr auch lernen, denn die erste Seligpreisung, die müssen wir wissen. Selig, die arm sind im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich. Das ist eigentlich die richtige Übersetzung. Selig, die arm sind vor Gott. Ja, das ist keine gute Übersetzung, muss ich so sagen. Aber das heißt, du brauchst als erstes, damit du überhaupt alle anderen Seligpreisungen sozusagen erfüllen kannst, muss das Fundament stimmen. Und das Fundament stimmt bei mindestens 98% der Christen nicht. Was ist das Fundament? Das hat der Manfred gestern gesagt, was Luise sagt. Gott, du bist alles und ich bin nichts. Das ist das Fundament. Natürlich rebelliert sofort der moderne Mensch, geht schon wieder los, ich bin doch auch was. Ja, was ist denn das für Aussage? Psychologisch völliger Unsinn. Ja, weder das Selbstwertgefühl soll da immer gesteigert werden. Aber trotzdem, das ist ja die Wahrheit, wenn man sie spirituell durchleuchtet. Das heißt, das Fundament muss hier schon richtig sein. Gott, du bist alles. Was ich habe, habe ich von dir. Gibt es etwas, was wir, wenn wir selber nachreflektieren, was wir nicht von Gott haben, wenn du jetzt einen Text liest und kannst dir den merken, hast du da irgendein eigenes Verdienst? Wenn du Vokabeln lernst, ja, das gibt Leute, die lernen 30 Vokabeln in der Schule und dann haben die Intus. Ja. Oder andere fangen ein Gedicht an, ja, nach wenigen Minuten haben sie das Gedicht auswendig. Ihr wisst da die ganzen Sachen von der Schule, aber was hast du dafür getan? Ja. Was ist dein Verdienst? Keines. Ich sage immer so, du hast doch deine Intelligenz nicht wie ein Apfel vom Baum gepflückt. Das müssen wir immer wieder verstehen, damit wir uns richtig einordnen. Und Gott, wenn du dumm bist, dann bist du in der guten Spur. Dann kann dich Gott besser benutzen. Ja? Ja, weil wenn du was kannst, dann bildest du dir sehr schnell was auf dein Können ein. Das ist auch so. Ja? Oder aufs blaue Blut bildet man sich auch was ein. Ja, das ist ja auch totaler Irrsinn letztlich. Aber seid froh, dass ihr nicht adelig seid. Wer es ist, Entschuldigung, aber... Da liegen so viel Sünden, schwere Sünden in den Adeligen, weil sie ihre Untergebenen unterdrückt haben und so weiter. Und da will ich gar nicht aufzählen. Ich kenne Adelige und die haben alle große Probleme. Ja. Ist egal, das war nur so ein Beispiel. Wichtig ist dieses Fundament, ja, ganz wichtig, dass wir das für uns im Herzen haben, nicht im Verstand, sondern im Herzen. Sag so, lieber Gott. Und das hat ja der Manfred gestern, könnte ich ja fast anknüpfen, so schön auch ausgeführt, ja, dass wir wirklich alles von Gott bekommen und dass wir dann durch die Sünde, die in uns ist, auch gar nicht zu Gott gehen. Wir versuchen, wenn ein Problem ist, es sofort selbst zu lösen. Ja, wir gehen sofort ran. Erst wenn wir in der Not sind, dann fangen wir an, Gott einzuschalten. Das ist so. Aber wir müssen ihn ständig einschalten. Ja, das ist entscheidender Faktor. Und da geht es auch bei Luisa darum, dass wir halt diese größte aller asketischen Übungen machen, nämlich bereit sind, ständig an Gott zu denken, also nicht zu viele Stunden vergehen lassen. Denn wenn ihr euer Leben reflektiert, merkt ihr, dass ihr oft 4-5 Stunden keinen Gedanken an Gott habt. Wenn ihr im Restaurant seid mit einer Freundin und da wird geredet, ja, und ja, um dies und jenes oder Hochzeitsfeier, es passiert uns, ja, wenn wir ehrlich sind, 4-5 Stunden nahezu nicht an Gott zu denken. Wir kippen wieder in das eigene Ich. Ja, das Ich ist es, was gestern auch die Schwester Monika nochmal gesagt hat. Jesus sagt, dieses Gemurmel in euch immer wieder, dieses Gemurmel, was ihr habt. Ja, und deswegen geht es wirklich darum, das muss die erste Übung sozusagen, dass wir wirklich von ganzem Herzen Gott lieben. Ja? Dass wir den Schwerpunkt mehr darauf setzen, was wir ja wissen. Was wir ja wissen. Ja? Jesus sagt ja, was das größte Gebot ist. Er sagt nicht, du sollst Gott den Herrn lieben. Das sagt er nicht. Er sagt, du sollst Gott den Herrn aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit all deiner Kraft lieben. Das ist ein ganz großer Unterschied, finde ich. Ja? Also man muss alles versuchen zu geben. Und natürlich geht es dann her, geht dann sofort in uns her, wenn wir da sozusagen strenge Lehren hören, also sagen, ja, und dann, das ist mir zu heftig, das ist mir zu mühsam, da geht es sofort hoch, da kommt sofort das Ich wieder und das Ich sagt, hallo, ich will auch was, das geht nicht, das Ich spricht zu uns, sozusagen, ich spricht zum Ich, das geht nicht, ich will auch was. Und außerdem, wenn du nur mit Gott lebst, das geht überhaupt nicht, du landest in der Psychiatrie. Oder wirst du gar nicht glücklich, hast keine Freude. Ja, das ist das Ich, ja. Lauter Lügen. Ja. Die Lügen in uns. Wir werden nur wirklich die große Freude und Freiheit erleben, wenn wir immer mit Gott leben. Natürlich geht es nicht immer in der Intensität gleich, das ist ja klar. Aber deswegen haben wir auch gesagt, diese vorausgehende Akt, wenn gesetzt ist, ja, die gute Meinung, die liegt drüber über den Tag. Auch das zur Beruhigung, weil wir dann auch manchmal denken, mir geht es ja auch immer nicht gleich. Ich bin ja auch mit viel konfrontiert, aber dann sage ich, ja, ich habe es ja am Morgen schon gebetet und ich habe es ja im Herzen wiederholt. Und wenn ich das intensiv wiederhole, göttlicher Wille, ein Codewort, ja, du kannst ein Codewort machen, kannst du sagen, Rasierapparat, ja. Es kann dein Codewort sein für den göttlichen Willen. Ne? Remington Steel oder also, und dann weiß der Herr ja schon, du machst mit ihm ein Codewort aus, ja, was völlig neutral ist, und dann sagst du das in dir und dann weiß er aber schon Bescheid. Es ist, hört sich jetzt ein bisschen strange an, aber es ist so. Ja, er kriegt es mit. Das ist ja das Gute, dass Gott alles mitbekommt, auch unsere guten Gedanken übrigens, nicht nur die schlechten, also auch unsere Sehnsüchte, die kriegt er ja sofort mit. Und wenn ich die Sehnsucht habe, für jemanden zu beten, und ich komme nicht dazu, nimmt er das sofort her. Das habe ich schon gemerkt, dass er das so macht. Ja, ich sage, ich bete für Sie, ich gehe jetzt gleich in die Kapelle. Ja, und dann 5 Stunden später denke ich, oh, ich bin gerade in die Kapelle gekommen. So geht es uns oft. Ja. Aber er sieht ja, was ich will. Ja. Das nimmt auch Druck wieder von uns, dass wir dann nicht zu ängstlich werden. Und das mal dazu. Wo gehen wir jetzt weiter? Jetzt gehen wir mal weiter zur Mutter Gottes, die ja hier immer in allem Vorbild ist. Das, was bei Luisa hier gesagt wird und worüber sie selber spricht und worüber Jesus spricht, das ist alles, wenn man die Dogmatik kennt und die Lehre über Maria, alles schon längst niedergeschrieben. Nur wird hier die Lupe genommen und nochmal auf bestimmte Eigenschaften, bestimmte Aufgaben der Mutter Gottes sozusagen vergrößert, nochmal deutlicher gemacht. Ja? Und es sind manche Wahrheiten, die wir so nicht reflektieren. Zum Beispiel habe ich das auch schon gesagt, vielleicht könnt ihr euch erinnern, Jesus hat mal gesagt, weißt du, wenn du mich empfängst in der Kommunion, es ist mein Fleisch und in diesem Fleisch ist die Milch meiner Mutter drin. Kapiert? Ja, also, wir nehmen immer auch die Milch der Mutter Gottes zu uns. Natürlich, wenn ich mich jetzt da hinstelle in einer normalen Gemeinde, sagen Sie, Pater Klaus, Altenheim ist vielleicht gut für dich angebracht. Geh dann mal hin. Ja. Ja. Aber das ist eine wunderbare Sache, an die wir gar nicht vielleicht gedacht haben noch. Ja? Und wenn man sich das bewusst macht, dass wir immer auch die Mutter Gottes, ihre Milch mitnehmen, ist doch ein schöner Gedanke. Ja? Verbindet uns immer auch mit Maria. Ja, und das wieder ein Beispiel, ja, für das, was hier im Grunde schon in der ganzen Mariologie eingeschlossen ist, ja, was da schon alles beinhaltet ist. Über Maria zu lesen, auch gute mariologische Bücher, macht immer Sinn. Ja. Wir müssen wissen, das ist ein echtes Übel. Wir haben hier einen Martin Luther gehabt. Ja. Und ich will ihn nicht heilig sprechen und ich will ihn nicht verdammen. Aber durch Martin Luther kam eine Wende hier in unser Land. Nämlich die Entfernung von der Mutter Gottes ist geschehen, Stück für Stück. Natürlich im Grad verschieden. In Bayern ist die Marienfrömmigkeit stärker geblieben. Aber in anderen Ländern ist sie völlig verschwunden. Und warum ist es hier im Norden hier schwieriger? Die Atmosphäre ist eine andere. Ja, das ist wirklich so. Es gibt Leute, die fahren nach Bayern und sagen, bei euch ist es irgendwie schöner. Obwohl Bayern auch nicht Gold ist alles. Ja, aber trotzdem haben sie den Eindruck, da ist was anders. Ja? In Bayern, wenn du durchfährst, da siehst du Holzkreuze am Wegrand und das findest du in Brandenburg nicht. Ja, aber das hat wirklich was gemacht. Ja? Und ja, das müssen wir einfach sehen, dass dann man die Mutter Gottes einfach immer mehr zurückgedrängt hat. Und das ist ja auch das, was der Teufel will. Er will ja nicht seine größte Gegenspielerin, dass die bekannt ist, ja, dass die geehrt wird. Ja. Das weiß er ja, wer ihm letztlich den größten Schaden zufügt. Das kennen wir ja aus der Offenbarung. Also wird schon angezweifelt, dass in Offenbarung 12 es sich um die Mutter Gottes handelt, die da genannt ist, die Frau mit der Sonne bekleidet. Denn Sie werden kein protestantisches Buch finden, das das auf Maria bezieht. Werden Sie nicht finden. Ja, ich habe schon manches gelesen. Da kann man immer nur mit Herzschmerzen das Buch zuklappen. Wenn Protestanten über Maria schreiben, das klappt nicht, leider, muss ich so sagen. Aber deswegen auch, sagt ja die Mutter Gottes auch, für die Schmähungen, die mir zugefügt werden, ja, in Fatima, die 5 Mariensamstage, die sie da wünscht, das ist damit eingeschlossen. Gut, deswegen versucht da immer auch über Maria zu lesen, über ihre Rolle, das ist immer sehr heilbringend, so sage ich das, und sehr heilend. Ja? Innere Heilung bekommen wir, ja, da könnten wir jetzt wieder einen extra Vortrag machen über innere Heilung, aber die innere Heilung, die geschieht oft auch wirklich, wenn wir hier das, was ich so gesagt habe, ganz nah an Maria herankommen. Wenn wir wirklich mit ihr ganz ein intimes Leben führen. Da werden wir viel, viel erfahren. Gut, jetzt gehe ich mal so nochmal in eine Botschaft rein. Maria ist Königin des göttlichen Willens. Als solche wird sie ja auch angerufen. Als unsere Gottheit sah, dass unser Wille in diesem heiligen Geschöpf wie wiedergeboren war, teilte sie ihm ihre göttlichen Rechte mit. Und zwar in der Weise, dass sie es zur Herrin unserer Liebe selbst, unserer Macht, Weisheit und Güte, unserer Königin unseres Willens machte. Das ist eine ganz heftige Aussage, ja, die von Gott selber kommt. Also heftig in dem Sinne, die uns berühren kann in unserem Herzen. Indem sich die himmlische Herrin ihrerseits des zunehmenden Aktes unseres Willens bediente, riss sie uns hin und mittels jedes ihrer Akte gelangte sie dahin, uns nicht nur für sich zu lieben, sondern auch für jedes einzelne Geschöpf. Indem sie jede von ihnen mit ihrer eigenen Liebe bedeckte, ließ sie uns das zärtlichste Echo von jeder von ihnen hören. Wer hätte dieser heiligsten Jungfrau widerstehen können? Wir, also die Dreifaltigkeit, wir fühlten uns wie gebunden und von ihr zum Gefangenen gemacht, da sie wirkte, uns liebte, uns lobpries und uns bat in der Kraft des zunehmenden Aktes unseres Willens. Also, kurz zusammengefasst, Gott hat der Mutter Gottes Macht über sich verliehen. Ja? Das muss man sich ja bedenken. Das würde nie mit uns machen. Da kommt was Schlimmes raus. Aber das heißt natürlich, das konnte er nur, weil sie ganz im göttlichen Willen war. Ja, deswegen. Und das wird auch im Himmel geschehen. Wann, weiß ich nicht. Ja, in welche Billionen Jahren noch vergehen werden. Aber bin ich persönlich überzeugt, dass Gott uns Macht über sich verleihen wird, wenn wir ganz im göttlichen Willen sind. Dann wird es auch geschehen. Mal im Himmel. Ja, so wird es sein. Das heißt, unsere Freuden werden sich steigern und sie werden total in die göttliche Dimension hineingenommen. Und wir kennen ja nur Freuden, die einen gewissen Höhepunkt erreichen, dann fällt es wieder ab. Ja? Die menschlichen Freuden, die haben einen Höhepunkt und dann fällt es wieder ab. Heute ist Hochzeit und morgen ist Kader. Aber die göttlichen Freuden, die steigern sich. Es ist für uns nicht vorstellbar. Da ist unser Verstand so begrenzt, dass das immer weitergeht. Ja? Wie eben auch sich ja ständig Universen bilden, wie ihr sagt. Ja? Gott schafft ständig neue Universen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Zeitschrift gelesen, beim Zahnarzt, Geo aufgeschlagen. Und da war ein Bild, war wunderbar. Und da waren lauter kleine Punkte. Und jeder Punkt darunter stellt ein Universum dar. Ja? Das sind Dimensionen. Ja? Und aufgrund solcher Kenntnisse, die ja schon da sind, da kann man sich vorstellen, ja, wie das geht, schwierig, aber zumindest haben wir Ahnung, dass es also immer noch weitergeht und steigert. Gut, also die Mutter Gottes hat Macht über den Willen Gottes bekommen, er hat es ihr zugestanden. Indem sie ihn besaß, den göttlichen Willen, schloss sie den eigenen Schöpfer, die heiligste Dreifaltigkeit, in sich ein, und nahm sie völlig auf. Ja, das ist Widersatz. Das muss man reflektieren. Ja. Das kann ich jetzt mal lesen, da muss ich selber reflektieren, was das für gewaltige Aussage ist. Maria hat die Dreifaltigkeit in sich eingeschlossen. Die Macht, mit der sie uns beherrschte, war derart, dass wir dringend das Bedürfnis fühlten, sie in gleichem Maß wieder zu lieben. Und wir hätten auch nicht gewünscht, ihr irgendetwas von dem abzuschlagen, worum sie uns bat. Jetzt verstehen wir, wenn wir diese Passage ein bisschen an uns ranlassen, dass die Mutter Gottes auch angerufen wird als Maria, Hilfe der Christen. Ja? Retterin in jeder Not. Und gibt ja verschiedene Aussagen, die wir ja auch kennen. Ja? Das, was wir da beten und das, was wir jetzt hören, geht daran konform. Umgekehrt, was da steht, kann ich sozusagen festmachen an den schon bekannten Anrufungen. Ja, wenn jemand sagt, ja, sowas gibt's nicht, sage ich, ja, aber du rufst ja Maria ständig so an in Gebeten. Wir reflektieren es nur meistens ja nicht, was damit immer wieder ausgesagt ist. Maria, Heil der Kranken. Kennt auch die Anrufung. Hm? Es sind viele Anrufungen, die wir immer wieder verinnerlichen müssen. Und dadurch, dass wir eben von der Sünde her immer wieder angefressen sind, wie man sagt, und immer wieder die Tendenz haben, nach außen zu gehen, ja, kommen wir, wenn wir nicht aufpassen, in die Veräußerlichung. Und dann passiert es, dass wir durchaus auch Werke in Gang setzen, ja, und dieses Werk dann irgendwann als unser Werk betrachten. Und das ist der Fehler, warum so viele Gemeinschaften kaputt gingen. Ja? So viele gute Häuser plötzlich wieder keine Finanzen haben. Weil hier ein grundlegender Fehler gemacht wird, nämlich der Mensch meint, es ist sein Ding. Ist es nicht. Es ist ihm von Gott gegeben. Das hat Jesus mal zur Witzka gesagt in Medjugorje, das weiß ich noch. Da hat die Witzka gesagt, ja, so vieles ist von Gott gewollt, aber dann geht der Mensch her und sieht das als seine Sache an. Und das ist der Fehler. Ganz einfach. Es ist nie die Sache Gottes. Es ist nie unsere Sache. Es ist die Sache Gottes. Das ist ein Grundfehler. Und das passiert uns ja ständig, ja, wie wir vorhin auch schon gesagt haben. Wir versuchen immer wieder sofort eine Lösung zu finden in uns selbst. Und das macht es schwierig. Ja, also von daher, wir fühlten uns im Gegenteil glücklicher, wenn wir sie zufriedenstellten. Meine Tochter, so oft wir sehen, dass eine Seele uns liebt und unseren Willen als Leben besitzt, wenn wir feststellen, dass sie alles für uns ist und wir alles für sie sind, dann finden wir unsere Glückseligkeit in ihrer eigenen Freude. Dies ist das große Wunder, das sich in dem ereignet, der in unserem Willen lebt, sich nämlich derselben göttlichen Rechte teilhaftig zu fühlen. Durch diese Teilnahme wird seine Liebe unendlich, umfängt alle, gibt sich allen und liebt für alle in einem ständigen Anwachsen der Heiligkeit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig liege oder falsch. Das ist jetzt so ein Impuls. Manfred kann mich korrigieren, wenn es falsch ist. Nachdem ich ja sozusagen schwach bin als Mensch, ja, wir sehen das ja ständig, spüren wir unsere Schwäche, wir hören etwas und sagen, was hat er jetzt gesagt? Immer wieder spüren wir das. Aber dann kann ich doch hergehen und sagen, so, und das machen wir ja eigentlich im Morgenakt auch, liebe Mama, liebe Mutter Gottes, ja, ich schließe dich in mich ein, ja. Ich nehme dein Herz in Anspruch und lege es in mein Herz. Wenn wir das so uns bewusst machen, dann liegt das Herz der Mutter Gottes wirklich in uns. Und wenn ihr Herz in uns liegt, dann ist auch der göttliche Wille in Fülle da. Und durch ihr Herz, das in uns ist, haben wir dann auch die Macht über den Willen Gottes. Aber nur von ihr her dann gesehen. So können wir das machen. Ist es so? Kann man es so lassen? Oder willst du es noch ergänzen? Also wichtig ist immer, diesen Austausch zu pflegen. Ja? Ich nenne es mal von mir her, wo ich meine Probleme habe sozusagen. Ihr seid ja auch Menschen. Ja? Ich bin noch. Aber dann ist so, dass ich dann das auch so spüre, diese Schwächen, und dann unsicher bin. Und da ist immer wichtig zu bedenken, dass wir uns wirklich tief sammeln. Ja, dass wir tief sammeln, dass wir immer schauen, wie die Schwester Monika das auch ausgeführt hat, dass Friede in uns ist. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Immer schauen, ob Friede in dir ist. Ohne Friede geht gar nichts, sozusagen, sagt Jesus im übertragenen Sinn. Du musst schauen, dass Friede ist und dann, dass du dich sammelst. Und erst dann kannst du diese geistigen Prozesse sozusagen durchlaufen oder tun, ja. Wenn du so durcheinander bist und gehst gerade vom Einkaufen schnell in die Kirche zur zweimütigen Anbetung. Ich muss ja noch zum Drogeriemarkt Müller, ich muss noch Paco Rabanne mir besorgen. Ja, dann geht es schwierig. Deswegen brauchen wir hier diese Sammlung und dann sich bewusst machen, Mutter Gottes ist da, ich trete jetzt ein in ihr Herz. Ja. Das machen wir jetzt mal gleich, dann schließen wir auch ab. Wir versuchen uns zu sammeln, ja? Macht die Augen zu und betet jetzt einfach das, was wir gehört haben, auch wenn ihr es nicht ganz gleich checken könnt oder nicht merken könnt, wird es einfach tun. Jetzt sammeln wir uns in der Stille und bitten die Mutter Gottes einfach nochmal ganz konkret drum, dass wir unseren Willen, unseren menschlichen Willen mit ihrem unbefleckten Willen verbinden. Ja, das ist eine Sache, die nur hier geistig zu verstehen ist. Den Willen, da gibt es kein Bild für den Willen. Ja? Das ist, Mutter Gottes spricht oder Luisa vom Meer des göttlichen Willens. Ja? Wir können praktisch sehen, wir können sozusagen sagen, mein kleiner See, ja? Mein menschlicher Wille als kleiner See, den lasse ich jetzt einfließen in das unendliche Meer des göttlichen Willens. Unendliche Meer des Willens der Mutter Gottes, des unbefleckten Willens. Einfach versuchen, diesen See in dieses Meer reinfließen zu lassen. Und dann können wir in uns beten, frei, oder eben das einfachste Gebet, wie ich es immer nenne, liebe Mama, raube mir meinen Willen und schenke mir den göttlichen Willen. Und wenn wir es konkreter haben wollen, ein bisschen, was uns dann leichter fällt wieder, können wir das unbefleckte Herz Mariens anschauen. Ja, das kennen wir von Darstellungen. In dem unbefleckten Herzen Mariens, da regiert der unbefleckte Wille. Liebe Mama, hier bin ich. Ich werfe mich nieder zu den Füßen deines Throns. Ich bin dein Kind. Ich möchte dir meine ganze kindliche Liebe schenken. Und als Kind will ich alle Opfer, die Tagesaufopferungen und meine Versprechungen, die ich oft gemacht habe, verflechten. Ich bilde eine Krone daraus und will sie in deinen Schoß legen, als Beweis meiner Liebe und als Dank an dich, meine Mama. Das genügt mir noch nicht. Ich will, dass du sie in deine Hände nimmst, als Zeichen, dass du mein Geschenk annimmst. Bei der Berührung durch deine mütterlichen Hände wirst du sie in mindestens ebenso viele Sonnen verwandeln, als ich versucht habe, den göttlichen Willen in meinen kleinen Akten zu tun. Liebe Mama, dein Kind will dich mit Licht und mit strahlenden Sonnen ehren. Ich weiß, du besitzt bereits viele solcher Sonnen, aber es sind nicht die Sonnen deines Kindes. Deshalb will ich dir die meinen geben, um dir zu sagen, dass ich dich liebe und um dich zu verpflichten, mich zu lieben. Liebe Mama, du lächelst mir zu und nimmst voll Güte mein Geschenk an und ich danke dir von Herzen. Ich möchte dir so vieles sagen. Ich möchte meine Leiden und Schmerzen in dein mütterliches Herz einschließen. Meine Ängste, meine Schwächen, mein ganzes Sein, wie an einem Zufluchtsort. Liebe Mama, ich will dir meinen Willen weihen. Nimm ihn doch bitte an. Mache daraus einen Triumph der Gnade und einen Ort, wo der göttliche Wille sein Reich ausbreitet. Mein Wille, der dir geweiht ist, wird uns untrennbar machen und wird uns in ständiger Beziehung halten. Die Pforten des Himmels werden sich für mich nicht mehr schließen, denn da ich dir meinen Willen geweiht habe, wirst du mir im Austausch den deinen geben. So wirst entweder du, liebe Mama, zu mir auf die Erde kommen, um bei mir zu bleiben, oder ich werde zu dir kommen, um mit dir im Himmel zu leben. Wie glücklich werde ich sein! Höre, liebe Mutter, um die Weihe meines Willens an dich noch feierlicher zu gestalten, rufe ich die heiligste Dreifaltigkeit, alle Engel, alle Heiligen an. Vor ihnen allen verspreche ich unter Eid, dir, meiner himmlischen Mama, meinen Willen feierlich zu weihen. Und nun, erhabene Königin, bitte ich dich zum Abschluss um deinen heiligen Segen für mich und für alle. Dein Segen sei der himmlische Tau, der auf die Sünder herabsteigt und sie bekehren möge, auf die Betrübten, um sie zu trösten. Er möge auf die ganze Welt herabsteigen und sie in das Gute umwandeln. Er möge auf die Seelen im Fegfeuer herabsteigen und das Feuer auslöschen, in dem sie brennen. Dein mütterlicher Segen sei das Pfand der Rettung für alle Seelen.
Ave Maria.